Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.
Mit mir am diesmal virtuellen Tisch sitzt eine Frau, die uns den Libanon näher bringen möchte. Herzlich willkommen, Alina Butt.
Hallo.
Aline, dein Vater stammt aus dem Libanon, deine Mutter ist in der DDR groß geworden und du selbst bist ein Jahr vor der Wende in Ost-Berlin geboren und hast deine Sommer von klein auf meist im Libanon verbracht. Darüber, was dieses Land für dich bedeutet, hast du einen Bestseller geschrieben. Er heißt Barfuß in Täters Garten, Berlin, mein Libanon und ich. Und über dieses Buch wollen wir heute reden. Welche Fehlwahrnehmungen und Vorurteile begegnen dir denn am häufigsten, wenn es um den Libanon geht?
Och, hui, wo fängt man da an, ne? Ich glaube, das betrifft nicht nur den Libanon, sondern die ganze Region, Nahe Osten, Mittlerer Osten, wie man ihn auch nennen möchte. Ich glaube, das Erste ist wahrscheinlich, was mir jetzt so spontan einfällt, dass alle Muslime sind, also alle eine Religion haben oder überhaupt eine Religion haben, sozusagen alle Araber, Araberinnen sind Musliminnen, Muslime, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Mein Vater ist zum Beispiel katholisch, also im Libanon sind das die Maroniten und auch generell ist das ein sehr, also religionsdiverse Region und ich habe mir schon des Öfteren eben mal anhören müssen, wenn dann irgendwie Leute mitbekommen haben, woher ich komme oder beziehungsweise mein Vater oder woher meine Wurzeln sind, dass ich dann gefragt wurde, warum trägst du kein Kopftuch? Ja, also solche Dinge zum Beispiel und natürlich auch, was ich auch sehr oft erlebt habe, ist, dass alle Arabisch sprechen. Ja, es sprechen alle Arabisch. Arabisch ist natürlich der allgemeine Begriff für eben diese Region, diese Sprache, die Hochsprache, die man lernt in der Schule und die auch ich zum Beispiel in meinem Arabistikstudium gelernt habe, die man in den Medien spricht, in der Politik. Aber natürlich hat jedes Land mindestens einen Dialekt. Also natürlich gibt es einen libanesischen Dialekt und dann gibt es innerhalb des Landes natürlich auch nochmal 20.000 verschiedene Abstufungen. Also ob ich jetzt aus Beirut komme oder aus dem Norden oder aus dem Süden oder aus dem Westen, Osten und so weiter, wie wir das ja in Deutschland auch haben. Und das fand ich immer sehr spannend und da gibt es auch eine Geschichte, die ich im Buch auch reingeschrieben habe, als ich beim ZDF angefangen habe, das war 2016, bin ich da natürlich auch so reingekommen, ne? Also viele wussten auch, dass ich Halblibanesin bin oder eben diesen Hintergrund habe und dann kam irgendwann mal ein sehr netter Cutter zu mir, also ein Editor, wie man auf Englisch sagt, der mich gefragt hat, ja du Aline, ich habe gehört, du kannst Arabisch, kannst du mal mit mir in den Schnittraum kommen? Und irgendwie hatte ich das schon so ein bisschen geahnt und bin dann da rein und habe dann da gesessen und dann hat er mir so Footage aus Jemen gezeigt, also arabische Halbinsel. Und er meinte, ja, er muss das irgendwie schneiden und er versteht das nicht, was da dieser Mensch sagt und ob ich ihm das irgendwie übersetzen könnte. Dann habe ich es erstmal mir angehört und habe ihm dann danach dann so ein bisschen so eine kleine Lektion erteilt oder jetzt so oder einfach ein bisschen erklärt, wie das funktioniert, weil ich also erstens natürlich keine Muttersprachlerin bin. Ich kann das jetzt leider nicht wirklich 100% fließend, trotz Studium. Und dann natürlich muss man dazu sagen, Jemenitisch ist halt wirklich auch sehr, also es ist einfach, es ist ja auch ein ganz anderes Land. Also es ist auch wirklich von der Entfernung her relativ weit entfernt von Libanon. Das darf man eben nicht vergessen. Und das macht natürlich total viel Unterschied, genauso wie Marokko. Marokko ist auch französisch geprägt wie Libanon, aber das war es dann auch schon wieder. Es ist ein nordafrikanisches Land. Das ist ein völlig anderer Kontinent. Da kommen noch die Berber hinzu, Tuareg und so weiter, solche Abstufungen. Es ist schon sehr interessant. Und es sind natürlich auch ganz viele andere Vokabeln und die Politik, die Geschichte, die Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter. Das macht alles was mit der Sprache auch in diesen Ländern. Also das heißt, jedes Land ist geprägt von seiner Geschichte und dadurch gibt es natürlich ganz viele Abstufungen und eben auch wirklich also so extreme Unterschiede manchmal, die sich vielleicht Leute von außen gar nicht so vorstellen können. Und das war eben dann auch bei diesem jemenitischen Bauern, der auch noch war, das heißt, es war dann wirklich so ein richtiger Dorfdialekt und ich glaube, ich habe wirklich nur die ersten paar Sätze verstanden. Ich heiße Mohammed, ich habe 5 Kinder und ich bin so und so 4 Jahre alt und bin Bauer und das und das und vielleicht noch irgendwie so ein bisschen mehr. Und dann hört es auch schon wieder auf. Und aber er war bis dahin auf jeden Fall glücklich, dass ich das schon wusste und habe ihm das dann erklärt. Und dann war er einer erkenntnisreicher.
Also die Vorstellung, dass man sich von Marrakesch bis Bagdad sozusagen problemlos verständigen kann, die gilt viel.
Ja, also problemlos. Also ich zum Beispiel kann mit dem, was ich weiß und gelernt habe, kann ich mich zum Beispiel in Syrien sehr gut verständigen, in den palästinensischen Gebieten, Jordanien. Ich war mal im Oman, da habe ich die ulkigerweise, obwohl das ja quasi über dem Jemen ist, war ich sehr erstaunt. Ich habe mich sehr gut verständigen können. Ich habe sie sehr gut verstanden. Ich weiß nicht, woran das jetzt lag. Ich habe da irgendwie noch keine richtige Begründung gefunden, weil eigentlich wurde ja, oder was ich weiß, ist die arabische Halbinsel eigentlich dafür bekannt, dass sie, ich sag jetzt mal so, dass am nächsten dem Hocharabischen sprechen, was sehr schwer ist und was natürlich auch, ja, man können muss, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht in der Schule warst und das nicht gelernt hast, also in der arabischen Welt, dann versteht man das ja auch nicht. Deswegen ist natürlich Hocharabisch auch etwas für die Gebildeten und die Analphabetismusrate ist natürlich auch sehr hoch in der Region und das macht natürlich viel Unterschiede. Also gerade auch Politikerinnen und in den Medien wird natürlich nur Hocharabisch gesprochen und das ist natürlich auch immer schwierig, wenn du dann Menschen erreichen willst, die ja, die das eben eigentlich nicht so gut verstehen oder wirklich nur fragmentiert. Und ja, und zum Beispiel, man darf auch nicht vergessen, der Iran wird auch sehr gerne, das ist auch so ein Klischee, immer sehr gerne in diese arabische Welt mit inkludiert, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil das ein persisches Land ist. Dort spricht man Farsi, das ist eine komplett andere Sprache. Also sie sieht ähnlich aus, aber sie ist wirklich was ganz anderes, hat ganz andere Ursprünge und das Land sowieso. Aber man kann natürlich nicht sagen, dass die Länder sich nicht irgendwie alle gegenseitig geprägt haben. Das ist natürlich klar. Und der Iran hat natürlich in der arabischen Welt sehr viel Einfluss. Das sehen wir ja auch aktuell gerade geopolitisch. Aber das ist immer so das Schlimmste für Iranerinnen und Iraner, wenn sie als Araberin oder Araber bezeichnet werden. Also das ist eigentlich ein absolutes No-Go, genau.
Naja, ich habe auch mal gehört, dass die Iranerinnen und Iraner mit ihrer wirklich sehr, sehr alten Hochkultur die Araber mehr oder weniger als Emporkömmlinge
genau,
sehen.
Genau, genau. Ja, die haben, Neandertaler, ne? Genau.
Ja, genau. Wenn du sagst, dass das Hocharabisch ist so die Sprache der Medien, der Politik, der Gebildeten, würdest du sagen, dass dann so die Diskrepanz zur Alltagssprache größer ist als bei uns? Also die Frage würde natürlich eine Schwäbin oder ein Sachse auch wieder anders beantworten als jetzt irgendwie jemand, der aus Hannover kommt. Aber bei uns kommt es einem ja nicht so krass vor eigentlich.
Also ich habe jetzt keine Studie gemacht oder irgendwie mal ganz viele Leute gefragt. Auch in den anderen Ländern, in denen ich war, also außerhalb Libanons, habe ich natürlich das jetzt nicht erfragt. Es ist jetzt vielleicht auch einfach eine Theorie von mir und weil ich auch einfach weiß, wie extrem der Unterschied sein kann vom Hocharabischen zum Dialekt. Und das betrifft ja nicht nur die Grammatik, das betrifft auch wirklich das komplette Vokabular und Terminologie. Und das ist ja dann wirklich wie, als würde dir da irgendein Politiker, also als würde der eine fremde Sprache sprechen. Und ich finde, das ist natürlich schon schwierig. Also das ist ja im Grunde, ich weiß nicht, ob man das jetzt vergleichen kann, aber im Grunde ähnlich vielleicht, wenn wir jetzt hier in Deutschland sagen, ob jetzt die Medien oder auch Politiker, wenn die jetzt zum Beispiel, was sie ja auch gerne tun und auch bewusst tun, dass sie zum Beispiel sehr viel Fachwörter benutzen, dass sie sehr viel so Fremdwörter benutzen. Und natürlich weiß nicht jeder oder kennt nicht jeder diese Worte oder kann jedes Fremdwort und versteht es dann. Und das ich finde, das führt dazu, dass die Menschen sich abwenden von Politik, von Medien, von was auch immer. Und ich würde das schon auch auf uns hier in Deutschland parallel projizieren. Also natürlich ist das im Arabischen vielleicht nochmal extremer, aber so, ich sehe es jetzt so von der Konsequenz ähnlich einfach, ne? Also wenn wir nicht versuchen, die Menschen zu erreichen mit der Sprache, die sie auch sprechen. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt keine Fachwörter mehr verwenden können oder auch nicht mehr Fremdwörter, ne? Du weißt, was ich meine. Aber dass wir irgendwie versuchen, in klaren Worten zu reden und nicht in Schachtel setzen zum Beispiel. Also wenn man das jetzt mal in Deutschland, auf Deutschland projiziert. Das war immer so meine Intention auch bei den Tagesthemen und natürlich auch in dem Buch, was ich geschrieben habe, dass man es einfach versteht und dass man jetzt nicht irgendwie alles nachschlagen muss. Und das ist, denke ich mal, dann in der arabischen Welt ähnlich. Und ich finde, das ist gefährlich, weil ich meine, wir wissen ja ganz genau, dass Populisten oder rechtsextreme Richtungen und Orientierungen und so weiter das ja genau bewusst verwenden, dass sie eben wirklich einfache Sprache nehmen, dass sie kurze Sätze nehmen. Man siehe Trump, er ist das beste Beispiel, man muss sich das nur angucken. Der erzählt absolut Bullshit, das wissen wir, und die Leute glauben ihm aber, weil er einfach klar, deutlich ist so und in kurzen Sätzen mit einfachen Worten redet und nicht jetzt irgendwie schwadroniert oder noch einmal fünfmal die Ecke nimmt und so weiter und so fort. Und das macht was aus. Und ich finde, das sollten wir auch so, nicht so wie Trump, aber versuchen, etwas zu adaptieren. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht falsch. Und weil ich finde, gerade in jetzigen Zeiten sollten wir versuchen, die Menschen oder den Menschen wieder mehr Vertrauen zu geben und eben auch wirklich ihnen das Gefühl zu geben, dass wir sie auf Augenhöhe anschauen. Und das meine ich wirklich frei um. Also Politik, Medien und auch so unter Freunden und so weiter. Also da passiert ja auch ganz viel.
Ja, ich habe den Eindruck, dass zwar dieser sprachliche Faktor, der zum Aufstieg der Rechtspopulisten beigetragen hat, zunehmend diskutiert wird. Ich sehe nur nicht so viele Politikerinnen und Politiker, die daraus jetzt auch schon Konsequenzen gezogen hätten oder auch andere Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Aber was den sprachlichen Anspruch beim Schreiben angeht, den du da gerade für dich selbst formuliert hast, kann ich dir nur sagen, dass die Umsetzung dir auf jeden Fall gelungen ist.
Das freut mich.
Ich würde aber gerne jetzt nochmal konkret auf den Libanon kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei dir im Buch gelesen habe oder ob mir das mal jemand anders erzählt hat. Der Libanon wird wohl gerne mal mit Libyen verwechselt.
Ja, das stimmt, das habe ich vergessen. Das ist natürlich auch noch so ein Klischee. Das ist aber meiner Mutter tatsächlich auch passiert damals, als sie meinen Vater kennengelernt hat.
Ja, deshalb vielleicht noch mal einmal zur geografischen Einordnung. Also im Süden vom Libanon liegt Israel und im Norden und Osten Syrien, ist also zum großen Teil von Syrien sozusagen umschlossen, und im Westen das Mittelmeer. Ich war überrascht, bei dir zu lesen, wie klein das Land ist. Also dass es nur ungefähr halb so groß ist wie Hessen oder Sachsen-Anhalt. Und so gut 5,5 Millionen Einwohner hat, von denen die Hälfte ungefähr im Großraum Beirut lebt. Das vielleicht mal nur so als so die paar Basic Facts sozusagen. Du sagst am Anfang deines Buches, du wolltest eigentlich schon lange ein Buch über den Libanon schreiben und hättest dabei am liebsten so einen klassischen Reiseführer geschrieben, um so diesem Bild von Krieg und Krise etwas entgegenzusetzen. Was wäre so deine Top 3 der Reiseziele im Libanon gewesen, wenn du den Reiseführer geschrieben hättest?
Das ist gemein. also wahrscheinlich hätte ich das so ein bisschen auf Regionen verteilt, beziehungsweise was macht den Libanon so einzigartig? Und das ist zumindest meine Meinung, ist natürlich das Meer, also man ist nah am Meer und man ist auch gleichzeitig nah an den Bergen, sehr hohen Bergen. Das Land ist, wie gesagt, so klein, dass man innerhalb kürzester Zeit extrem viel erschließen kann. Und ich liebe zum Beispiel die Berge im Libanon, weil man ist sehr schnell in den Bergen. Das ist ein also vom Wasser aus sehr steiles Land. Man fährt 10 Minuten sozusagen rein und ist dann wirklich gefühlt schon bei 3000 Meter Höhe so ungefähr. Also 3000, so hoch sind die Berge dort. Also das ist jetzt nicht wenig. Und du kannst dort Skifahren. Es gibt dort Clubs oben auf den Gipfeln. Ich kenne einen Café, wo ich, wenn ich dort bin, sehr oft bin, was so, wie gesagt, dann so 10, 20 Minuten, jetzt eigentlich nur 10 Minuten wirklich so ein bisschen hochgefahren, und du kannst eben von oben dann wirklich das Meer sehen und teilweise auch Beirut, wenn die Sicht klar ist und so weiter. Und ich finde das ganz toll. Ich kenne das nicht aus anderen Ländern. Ich bin schon, würde ich sagen, ein bisschen rumgekommen, aber es gibt ja wenig Länder, die sozusagen am Wasser sind und dann wirklich ganz steil direkt in die Höhe gehen. Also ich hatte das mal in Kroatien, hatte sich so ein bisschen so angefühlt, aber das war noch nicht das, was Libanon bieten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja zum Beispiel auch immer den Insider-Tipp, wenn man also zum Libanon fliegt, im Flugzeug soll man auf der linken Seite sitzen, weil man meistens auch nachts fliegt, weil es meistens so Nachtflüge gibt, die auch sehr praktisch sind, also fliegt man an der Küste vorbei, und die ist natürlich, wenn die so steil ist, so ganz schön beleuchtet, ne? Also das ist dann einfach wie so ein Glitzermeer und das ist ganz was Tolles. Und ich, alle, die ich kenne, die das, die dort schon mal waren, die sind ganz begeistert einfach von diesem Blick. Und Rückzug ist es dann natürlich auf der rechten Seite. Also nur so mal ein Insider-Tipp nebenbei. Und ja, also das Meer, Mittelmeer, das, ich sag mal, das kennt man ja auch, aber also die Berge sind auf jeden Fall bei mir in den Top 3 auf jeden Fall und einfach auch schon allein, weil gerade im Sommer, wenn es wirklich extrem heiß ist und fast 40 Grad, dass die Menschen dort auch wirklich ja in die Berge fahren, um ja aus dieser Hitze zu flüchten. Also viele haben so Sommerhäuser und sind dann fast den ganzen Sommer manchmal wirklich nur in den Bergen. Und das kann wirklich bedeuten, dass du aus 40 Grad in die Berge hochfährst und da sind 15 Grad. Also das ist wirklich ein extremer Unterschied und das ist dann auch wirklich sehr kalt. Also und gerade nachts dann auch. Also das ist sehr extrem. Das hat sich natürlich durch den Klimawandel auch sehr verändert, leider. Das habe ich in den letzten Jahren, als ich da war, mitbekommen und als ich dann auch in den Zedernwäldern war, die ja natürlich auch in den Bergen sind, weil Zedernbäume brauchen Kälte, um zu wachsen. Oder viele Bäume brauchen auch Kälte, um zu wachsen. Und dort hat mir auch jemand erzählt, dass eben einfach viele Bäume absterben oder viele Tiere sterben, weil es einfach eben zu warm geworden ist. Sie können keinen richtigen Winterschlaf mehr halten und so weiter und so fort. Ja, und natürlich ist Libanon einfach ein Land, was an einem sehr wichtigen historischen Knotenpunkt liegt oder lag. Wenn man sich einfach mal die Geschichte Libanons oder überhaupt dieser ganzen Region anschaut, ich habe das ja in meinem Studium rauf und runter gelernt, Libanon ist einfach voll mit Geschichte. Also wir wissen, dass die Phönizier, das ist ja so eine der ersten Völker, ne, wenn man das so nennen möchte, die auch dann in die Welt hinausgereist sind, die ersten Schiffe gebaut haben. Das war alles im Libanon. Und da gibt's natürlich ganz viele antike Stätten dann noch. Also das ist natürlich dann später gewesen, aber eben auch ganz viele Orte, wo man das eben alles noch sehen kann und wo das tatsächlich auch noch übrig geblieben ist. Also das finde ich ja immer Wahnsinn, wenn dann wirklich irgendwo noch antike Stätten oder noch ältere Stätten wirklich aus der Phönizierzeit, Babylonierzeit, jetzt noch da sind. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ist irgendwie 5000 vor Christus. Also das ist wirklich sehr, sehr lange her. Und trotz Kriege, trotz Krisen, trotz was auch immer, ist das irgendwie alles noch da. Und das ist natürlich in Syrien, im Nachbarland natürlich anders gewesen, denn durch den Krieg ist natürlich ganz viel zerstört. Aber Libanon ist eben voll davon. Und das ist wirklich toll. Und das ist eben auch das Spannende und ich finde auch sehr angenehme am Libanon, dass wenn du dorthin reist als Tourist, es ist so klein, dass du das alles schaffst in relativ kurzer Zeit. Es ist kein, also du musst nicht irgendwie, keine Ahnung, 3 Wochen frei nehmen. Das kann man natürlich, das kann ich immer empfehlen, 3 Wochen im Libanon zu verbringen. Aber ich habe ja auch zweimal hintereinander, 2018, 2019, Reisen geleitet mit deutschen Touristen und kann das sozusagen bestätigen, weil das einfach angenehm ist, wenn du in 10 Tagen das ganze Land einmal durchgefahren bist mit den Leuten. Natürlich fehlt da immer irgendwas, klar. Aber wir sind wirklich von Meer bis Berge, bis eben antike Stätten, bis Baalbek zum Beispiel. Das kennt man ja nur aus den Nachrichten jetzt, weil da immer dann auch im letzten Jahr viel los war. Aber Baalbek ist zum Beispiel die Stadt bzw. der Ort, wo es eine der besterhaltensten Tempelanlagen der Welt gibt. Und die ist riesig. Und ich liebe es, wenn ich da bin. Das ist einfach total faszinierend. Da ist die Akropolis wirklich ein Pups dagegen. Und da gibt's
und die ist ja schon beeindruckend.
Genau. Und das ist ja auch nur also relativ kleiner Bereich und Baalbek ist wirklich riesig, also du kannst da wirklich Stunden verbringen und dann gibt's da auch so ein Schild, wo der alte Fritz sich verewigt hat, der da mal war, also es ist ein sehr bekannter Ort, auch in der Vergangenheit gewesen, also das ist schon, also Libanon hat wirklich einiges zu bieten, ich finde, das ist wirklich für mich, wenn ich es jetzt mal so runterbrechen kann, so eine Art Mikrokosmos des ganzen Mittelmeerraumes, würde ich sagen, weil Libanon bietet so viel, also einfach das Meer, die Wärme, die Berge, Skifahren. Ich meine, welches Land wirklich kann das alles zusammen? Also im Frühjahr kannst du schon im Wasser schwimmen und gleichzeitig noch oben in den Bergen Skifahren. Geschichte ganz viel. Bestes Essen, sorry, aber libanesisches Essen ist einfach sehr, sehr gut. Das wissen wir alle hier in Deutschland mittlerweile und auch generell in dem ganzen Raum. Und im Buch habe ich auch nicht gespart, viel über Essen zu reden und zu schreiben. Und ja, also ich schwärme nicht nur ohne Grund vom Libanon, klar, auch Familie, aber es hat wirklich sehr viel zu bieten und es ist sehr offen, sehr westlich. Die Menschen sprechen eigentlich fast alle reihum Englisch, Französisch. Es ist sehr frankophil, weil es war früher eine französische Kolonie. Und das ist alles noch übrig geblieben. Also es ist ja nicht weg und die Leute sind immer noch so drauf. Und natürlich trotz Krieg und Krisen und so weiter. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich da bin, was dieses Land einfach alles in dieser Größe zu bieten hat und in dieser Gastfreundschaft, ja.
Vielleicht schreibst du den Reiseführer ja
Ja,
eines Tages noch.
also ja, das sollte ich, ja, vielleicht mache ich das nochmal, ja.
Aber du hast dich jetzt ja dafür entschieden, eben so ein stärker persönlich gefärbtes Buch zu schreiben. Wie kam es dazu?
Naja, im Grunde hat sich das entwickelt. Also der Verlag ist ja schon relativ früh, das ist schon einige Jahre her gewesen, auf mich zugekommen. Also da war ich noch beim ZDF und auch noch, ich sage jetzt mal, nicht so bekannt wie dann zu Tagesthemenzeiten. Und als das sich dann geändert hat, ist natürlich auch der Fokus auf mich und auch auf meine Person und meine Biografie größer geworden. Und natürlich auch so ein bisschen die Kontroverse, ne? Also Halblibanesin, Ostdeutsch, hä, wie geht das denn? Und sowas gibt's und was ist das? Weiß ich nicht, was kann man damit machen? Und so weiter. Also, und das hat mich natürlich auch beschäftigt und das war natürlich dann auch immer mehr Gesprächsthema. Und also ich bin ja auch nicht leise, wenn es darum geht, den Libanon zu bewerben, aber auch irgendwie dieses ganze Ostdeutsche, wie soll ich sagen, nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu erklären oder erzählen, aus meiner Perspektive als jemand mit diesem Hintergrund. Ja, und dann hat sich das tatsächlich so ein bisschen so entwickelt, dass ich dann auch dachte und auch mit dem Verlag zusammen und dann auch einfach mit dem, was ich geschrieben habe, auch was auch aus mir raus wollte. Dass ich dann dachte, okay, ich möchte auch, glaube ich, diese Geschichte, diese Familiengeschichte oder diese Biografie mal nach draußen stellen, nicht weil ich mich so toll finde oder für irgendwas Besonderes sehe, weil ich bin ja ganz selbstverständlich so groß geworden. Für mich war das nichts Besonderes und es war auch in meiner Schulzeit nichts Besonderes. Aber ich weiß einfach, dass sich ganz viele Menschen gesehen fühlen durch mich, durch meine Biografie, weil ich das einfach, dieses Feedback ganz oft gespiegelt bekommen habe, auch schon vor dem Buch. Und das hat mich motiviert und ich bin der Meinung, wir sollten sowas viel häufiger machen. Wir sollten viel häufiger zeigen, wie bunt, divers Deutschland ist, was das bedeutet, dass es nicht nur haha, Araber sind alle Muslime und haha, alle Araber sind eingewandert oder keine Ahnung, reiten auf Kamelen oder ich weiß nicht was, haben 5 Kinder, sorry, wenn ich das jetzt so zuspitze, aber das sind einfach so Klischees und
Nee,
auch Sachen,
klar.
die ich überall lese oder sind kleine Paschas oder irgendwie sowas, ne? Also, was bin denn dann ich? Bin ich denn jetzt auch ein kleiner Pascha, ne? Also, sondern es gibt auch reihum genug Menschen mit Migrationsbiografie, die integriert sind oder eben hier geboren sind und sich nicht integrieren mussten, weil sie hier geboren sind und einfach hier leben wollen und sich, also sozusagen ihre Perspektiven aber mit einbringen, was ja natürlich dieses Land auch stark macht und das Land bunt macht und das Land so wohl, also so reich macht. Also, und ich glaube, das sollte man viel, viel mehr nach vorne stellen, weil wir auch in den Medien, und da sehe ich mich oder wir als Medien uns auch in Verantwortung, dass wir sowas viel häufiger auch zeigen sollten, dass es da eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Und ja, und ich habe natürlich jetzt, als das Buch rauskam, viel Feedback bekommen von Menschen mit Migrationsbiografie, aber auch von ganz vielen Menschen aus Ostdeutschland oder aus der ehemaligen DDR, ob das jetzt ältere Leute waren oder Menschen wie, also so Generationen wie ich, die eben so in dieser Zwischenzeit geboren oder aufgewachsen sind oder auch kurz nach der Wende und die eben auch auf eine Art ostsozialisiert sind, weil das ja nicht mit dem Mauerfall einfach aufgehört hat und die aber dann in diesem Einheitsdeutschland groß geworden sind und eben trotzdem aber auch diese Katerstimmung mitbekommen haben, entweder bei den Eltern, bei der Familie, in Ostdeutschland. Also die gab es ja und die gab es jetzt vielleicht nicht in den 90ern, aber dann eben später, weil 90er war eben noch so, yeah, wir packen das, alles so toll und blühende Landschaften und so weiter und so fort. Ja, und jetzt haben wir den Salat, würde ich jetzt mal sagen, weil wir jetzt ja nicht erst seit gestern, sondern schon sehr lange über Ostdeutschland wieder reden und nicht über Deutschland. Und ja, eben dieses die da und wir und hin und her sehr oft hören müssen und hören, genauso auch wie die Migranten, die deutschen Leitkultur und was weiß ich alles. Also es gibt noch viel zu tun und ich habe so das Gefühl, dass wir da irgendwie eben, ja, wenn es um Vielfalt und Diversität geht, da grenze ich jetzt nicht nur Menschen mit Migrationsbiografie oder diese Richtung ein, sondern ich nenne es auch Ost-West-Diversität, ne? Also wir reden ja auch ganz viel davon, dass zum Beispiel in Redaktionen, in den Medien, aber auch in anderen Branchen zu wenig Ostdeutsche in den Redaktionen sitzen oder Führungspositionen haben und Männer, Frauen, das ist ja auch immer so ein Thema. Also solche Geschichten. Und ja, und ich habe mir irgendwann gesagt, okay, ich bin jetzt an dieser Position, damals Tagesthemen und auch generell in einer höheren Position, wo man dann Aufmerksamkeit bekommt. Und dann denke ich so, okay, die nutze ich jetzt. Ich versuche Zugänge zu schaffen und nutze das jetzt einfach mal so richtig schamlos aus. Und da sehe ich mein Buch auch mit drin, weil ich finde, man sollte darauf stolz sein und sich nicht schämen dafür, dass man andere Kulturen in sich vereint, dass man andere Sprachen kann. For what? Also wirklich? Also ist doch toll, wenn du mehr Sprachen kannst, mehr Kulturen kennst, mehr Perspektiven hast. Ich verstehe es nicht, aber ich sehe auch in meinem Umkreis und auch außerhalb meiner Bubble, dass sich natürlich was ändert. Aber wir sehen es auch politisch und gesellschaftlich, dass sich auch ganz viel wieder zurückentwickelt. Und das ist wirklich beängstigend. Und hoffe, dass ich da eine Stimme sein kann und versuche, mich für diese Gruppen, die nicht klein sind, auch einzusetzen, aber eben auch kritisch zu sein und darüber zu reden.
Du hast die Tagesthemen erwähnt. Da warst du, als du anfingst, die zu moderieren, die jüngste Moderatorin, die das jemals gemacht hat und auch die erste aus den neuen Bundesländern und hast bis Ende 2024 die Tagesthemen moderiert. Was mich interessieren würde, du schreibst an einer Stelle im Buch, da geht es auch darum, dass quasi es ein aktuelles Ereignis gab, zu dem du einen persönlichen Bezug hattest, dass es in deinem Beruf als Journalistin und Moderatorin immer wichtig ist, die Distanz zu wahren. Und gerade vor dem Hintergrund finde ich es spannend, wie es war, so ein Buch zu schreiben, wo eben dein Ich ganz in den Vordergrund tritt und deine persönliche Betroffenheit eben nicht ausgespart werden muss, sondern explizit Thema wird. Hast du damit erstmal gefremdet, weil du wirst ja gewohnt gewesen sein, eher nüchterne Texte zu schreiben in deinem Beruf? Oder war es eine große Befreiung, mal so ganz anders schreiben zu können?
Also es hat lange gedauert, bis ich mich so öffnen konnte. Ich glaube, deswegen hat das Buch auch so lange gedauert, weil ich eigentlich, wenn es um Privatsphäre geht, mich immer sehr zurückgehalten habe. Also auch schon, also wirklich von Anfang an in meiner TV-Karriere. Und ich dachte, oder ich wollte immer wirklich ganz wenig von mir zeigen, weil ich weiß, wie wichtig Privatsphäre ist, wenn man Mensch der Öffentlichkeit ist. Und deswegen war dieses Buch schon nicht einfach zu schreiben und auch loszulassen. Und natürlich auch nicht einfach zu schreiben, weil es ging ja nicht nur um mich, sondern es geht auch um meine Eltern. Es geht auch um meine Familie im Libanon. Und das ist natürlich auch, wenn man so will, kann man ja sagen, auch ein bisschen übergriffig, ne? Weil ich dann einfach deren Geschichte ja auch für meine Zwecke benutzt habe, aber sie natürlich als Beispiel genutzt habe. Und ich sehr lange überlegt habe und natürlich auch dann mit dem Verlag zusammen und auch mit meiner Lektorin und natürlich immer, ne, abgewägt habe, wie viel gebe ich preis, was können wir erzählen, was jetzt also gut ist und wichtig ist und viel aussagt, aber so trotzdem, wo ich mich mit wohlfühle, wo ich dann auch weiß, okay, das darf in die Öffentlichkeit, aber das nicht. Und da bin ich jetzt sehr zufrieden mit dem, was draußen ist sozusagen. Natürlich hätte, also rein vom Gefühl würde ich natürlich gerne viel mehr erzählen, weil ich einfach natürlich möchte, dass die Menschen einfach nicht jetzt meine Geschichte kennen, sondern einfach diese Lebenswelten und diese Perspektiven und noch mehr über den Libanon erfahren, noch mehr über vielleicht DDR, noch mehr über, ne, also wie Menschen sich kennenlernen in der DDR, wie meine Mutter ist ostdeutsch, mein Vater war damals ein Ausländer, also der hat in der DDR studiert, aber das ist ja auch nichts, was jetzt so alltäglich war damals und auch ein Riesending, als meine Eltern sich kennengelernt haben, auch in meiner Familie. Und das sind einfach so, das sind ja Lebenswelten und Realitäten und Biografien, die ja passiert sind und die natürlich auch historischen, finde ich, ganz wichtige Bedeutung haben einfach, ne? Die auch viel über das Land aussagen, also DDR, aber auch über Kulturen und so weiter und so fort. Aber das, was jetzt draußen ist, das da bin ich sehr stolz drauf und ich bin auch sehr stolz darauf und sehr dankbar auch dafür, dass meine Eltern natürlich so offen gesprochen haben. Ich glaube, die hätten noch viel mehr reingeschrieben und gesagt, ja, ja, pack das noch rein und so. Ich musste dann eher ein bisschen bremsen, weil irgendwo ist dann auch mal ein bisschen, ja, gut, ne? Also man muss jetzt nicht wissen, wo wir alle wohnen so ungefähr und wer wohnt jetzt da und hier noch einmal um die Ecke und so weiter. Ja, und Libanon natürlich dasselbe. Also da habe ich auch meine Familie gefragt, ob das okay ist für sie, dass ich über sie schreibe. Aber gut, die hatten auch nicht so viel Wahl. Die haben dann gesagt, ja, ja, klar, aber wir können es eh nicht lesen, weil es nur auf Deutsch ist. Und aber da habe ich natürlich auch, muss ich dazu sagen, verfremdet und versucht, sie halbwegs, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen zu schützen, weil das natürlich auch teils sensible Themen waren, die ich ja besprochen habe, also auch politische, also auch wenn ich mich da sehr zurückgehalten habe, aber trotzdem muss man da einfach irre aufpassen. Und ja, aber ich muss dazu sagen, jetzt im Nachhinein oder jetzt, wo es raus ist und auch im Schreibprozess und dann auch in der Buchpromo jetzt Anfang des Jahres, ich würde schon sagen, es war auch eine Art Therapie, sowohl für mich als auch für meinen Vater, würde ich sogar sagen, vielleicht sogar auch noch für meine Mutter, weil sie ja mal die Möglichkeit hatten, wirklich einfach mal auch alles nochmal richtig auszuerzählen, auch auszuschmücken und das nochmal in Erinnerung zu rufen. Und ich glaube, gerade mein Vater, würde ich sagen, dem tat das, glaube ich, ganz gut, weil mein Vater natürlich auch ein Kind des Krieges ist. Das darf man ja nicht vergessen. Also er ist ja trotz allem während des Krieges aus dem Libanon zum Studieren in die DDR gegangen. Also er wollte auch ins Ausland. Aber das sind ja Erfahrungen, die einen prägen. Und also ich bin der Meinung, man sollte sowas eigentlich immer besprechen. Also solche Kriegserlebnisse, solche Umstellungen, auch wirklich in ein fremdes Land zu gehen, das ist ja nicht sowas, was man mal eben so wegwischt. Also selbst ich habe das ja erlebt. Ich schreibe das ja auch im Buch. 2006, als wir im Libanon waren in den Sommerferien und dieser Krieg zwischen der Hisbollah und Israel begann, da hatte ich ja auch im letzten Jahr dieses Déjà-vu, weil das ja im Grunde so ähnlich war und auch so ähnlich losging, natürlich mit einem anderen Grund vorher, auch einfach vorweg, natürlich mit dem Krieg in Gaza und so weiter und den Übergriff der Hamas auf Israel. Aber da hatte ich ja dann auch meine Erfahrungen, kurzen Kriegserfahrungen, wenn man es mal so nennen möchte, und auch Fluchterfahrungen, die jetzt, ja, auf die ich gerne verzichtet hätte und die dann mich auch 10 Jahre später wieder eingeholt haben. Und das beschreibe ich ja auch im Buch. Und ich bin sehr froh, dass ich das mit meiner Therapeutin besprechen konnte und das auch dort mal angehen konnte und durfte. Also, und das habe ich natürlich mit dem Buch ja irgendwie auch. Also dadurch, dass ich es ja auch schreibe und mal rauslasse, würde ich jetzt im Nachhinein schon sagen, hat mir das gut getan. Und dass auch eben andere Menschen das natürlich auch mal mitbekommen, okay, ja, was Menschen so erleben können in ihrem Leben, ne? Auch in ihrem kurzen Leben. Ich meine, ich war damals 17, 18, also jetzt noch nicht wirklich alt. Und was das eben auch bedeuten kann, wenn man Familie im Ausland hat und was das auch bedeuten kann für Menschen, die Familie in Krisen- und Kriegsgebieten haben. Ich habe Freundinnen, die sind aus Afghanistan und sind dort geboren, aber sehr früh nach Deutschland gekommen. Die waren noch nie da, weil einfach immer Krieg ist oder immer Krisen, also auch nachdem die Amerikaner weg sind, ne? Also wissen wir ja alles, was da passiert ist. Oder auch, ich habe auch ganz viele iranische Freunde, Freundinnen, die noch nie im Iran waren, weil einfach die Familie sehr früh geflüchtet ist nach 79. Und ich war, also das Verrückte ist eigentlich, ich war mal im Iran vor, wann waren das? 2016. Also wirklich so als richtiger schnöder Tourist. Und ich konnte das machen, weil ich habe ja keine Familie dort. Ich bin nicht irgendwie politisch brisant für den Iran oder so, ne? Ich konnte einfach hin, konnte mir das Land angucken mit einer Gruppe. War toll. Ist ein wunderschönes Land und konnte auch wieder ausreisen ohne Probleme. Und manche Freunde, Freundinnen, die können dort nicht einreisen, eben aufgrund der politischen Vergangenheit ihrer Eltern zum Beispiel, politisch Verfolgte und so weiter. Oder weil sie sehr politisch aktiv sind und dadurch Probleme kriegen würden. Also es ist totaler Wahnsinn. Also, und ich möchte mir nicht vorstellen, diese Sehnsucht und diese Verzweiflung auch innerlich, nicht in dieses Land reisen zu können, in das Heimatland oder in das Land der Eltern, weil ich kenne das selber, ich bin ja nicht im Libanon geboren, aber ich merke einfach diese Verbundenheit zu diesem Land. Natürlich, weil auch meine Familie da ist, aber auch einfach so als Land, als was es mir gibt und was es mir gegeben hat in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit, meiner Jugend. Und das hat mich so geprägt. Ich war jetzt das letzte Mal 22 da, wollte eigentlich 23 wieder hin. Dann bin ich schwanger geworden, war es ein bisschen too much. Und und dann leider 23 eben dieser Angriff der Hamas auf Israel. Und dann ging das da los und dann war das erstmal alles total unsicher. Und es ist ein schreckliches Gefühl, nicht zu wissen, wann du das nächste Mal wieder einreisen kannst oder ob überhaupt, ob du jemals deine Familie wiedersehen kannst. Und dieses Gefühl ist wirklich furchtbar. Ich möchte mir das nicht vorstellen für Menschen, die noch nie dorthin reisen konnten und dieses Gefühl zumindest ab und an mal wieder befriedigen konnten. Also das ist jetzt vielleicht sehr philosophisch, sehr emotional, aber es ist, also ich muss das einfach mal so aussprechen, weil mir das auch so in diesem ganzen Buchgeschreibe und Buchpromo auch immer wieder begegnet ist und auch selber bei mir dann hochgekommen ist und natürlich auch mit dieser ganzen Kriegssituation und diesen Krisen da gerade, weil das macht einen total irre und natürlich macht es einen auch irre, weil du da Familie hast und ich weiß, ja, werden die jetzt getroffen, sehe ich die wieder, werden die irgendwann sterben? Keine Ahnung, ne? Also, und ich glaube, das muss man hier in Deutschland auch mal akzeptieren und verstehen, weil wir nun mal immer mehr, also von Prozentzahl immer mehr Menschen haben mit Migrationshintergrund oder mit Einwanderungsgeschichte und das wird uns weiter beschäftigen und wir müssen auch verstehen und akzeptieren, warum Menschen dann vielleicht verzweifelt sind, warum sie traurig sind, warum sie Angst haben, warum sie vielleicht Dinge tun, die vielleicht nicht ganz rational sind und so weiter und so fort. Weil, ja, ich meine, man muss sich mal vorstellen, wenn die eigene Familie gefährdet ist. Und ich kann da auch für die Ukraine sprechen. Also das ist ja nichts anderes, ne? Also und da hat man das ja noch vielleicht viel näher mitbekommen, weil hier so viele Menschen hergekommen sind. Aber das kann uns alle auch treffen und für ja Menschen, die das eben jetzt nicht haben, eben Familie noch woanders, die können das nicht nachvollziehen, aber ich finde, sie sollten es wenigstens sich mal anhören und ja und ein gewisses Verständnis für haben, ja.
Wenn man deine Schilderungen von 2006 liest, eben diesen Krieg zwischen der Hisbollah und Israel und was das bei dir ausgelöst hat, das Trauma, dann fragt man sich natürlich auch sofort, wie geht es jetzt gerade Kindern und Jugendlichen, die mehr oder weniger im Bombenhagel groß werden, wo also täglich zig Granaten einschlagen und immer die Angst da ist, ob die nächste Granate jetzt möglicherweise das Haus trifft, in dem man sich gerade aufhält.
Ja, also ich finde die Bilder, die man im Fernsehen sieht oder auch Social Media, furchtbar. Und es ist eigentlich egal, wo man hinschaut. Also es gibt aktuell so viele Kriegs- und Krisenherde, aber vielleicht auch früher auch schon. Ich kann ja nur für mein Leben sprechen, vom Gefühl her. Und aktuell hat man so das Gefühl, es hört nicht mehr auf. Und ich habe, was waren das, vor ein paar Tagen oder ich glaube gestern, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt vor kurzem gab es ja diese Zahlen zu, wie viele Menschen würden sterben oder werden sterben, weil Amerika seine Entwicklungshilfegelder zurückgezogen hat, gestrichen hat von USAID.
USAID, ja.
Und ich glaube, das waren irgendwie 14 Millionen, wenn ich mich nicht irre. Aber erschreckend ist ja eigentlich, also es ist eigentlich auch, es ist eigentlich jede Person ist zu viel, aber erschreckend ist auf jeden Fall, wie viele Kinder dann meistens davon betroffen sind, prozentual. Und ich bin ja auch letztes Jahr Mutter geworden und das heißt nicht, dass es mich davon nicht angegriffen hat und betroffen hat, aber das hat natürlich auch nochmal verändert, auf jeden Fall. Und mir fällt es, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich schwer, mir das anzugucken und auch zu lesen. Ich muss mich da wirklich überwinden, weil man natürlich da irgendwie sehr nah gerade am Wasser und an den Emotionen gebaut ist. Und ja, dieses ganze Bombenhagel oder Krisen, das ist einfach Also es traumatisiert so viele Menschen und da ist meine Geschichte wirklich nichts dagegen. Und wenn ich dann aber merke, wie mich das schon geprägt hat, diese kurze Zeit und auch diese paar Erfahrungen, dann möchte ich mir nicht vorstellen, wie das bei Menschen, bei Erwachsenen, gerade bei Kindern ist, die das dauerhaft haben. Und ich meine, wir sehen es ja auch in den Nachrichten, in den Medien, wie Kinder da wirklich schreiend, weinend, resignierend, lethargisch einfach irgendwie in die, weiß ich nicht, ins Nichts schauen und einfach nicht mehr reagieren. Und das ist ganz furchtbar anzuschauen. Also, weil eben Politiker, Politikerinnen Entscheidungen treffen, die nicht nachvollziehbar sind.
Du schreibst an einer Stelle in deinem Buch, ich zitiere, der Frieden im Nahen Osten ist nie von Dauer, irgendeinen schwelenden oder eskalierenden Konflikt gibt es immer. Davon können die Menschen im Libanon ein Lied singen. Also es gab die 15 Jahre Bürgerkrieg von 1975 bis 1990. Dann haben wir den schon erwähnt, den Krieg zwischen der Hisbollah und Israel. Wie prägt diese Grunderfahrung das Lebensgefühl der Menschen, die du kennengelernt hast im Libanon? Wie würdest du das beschreiben?
Also es prägt die Menschen insofern natürlich auch, dass sie das Vertrauen in die Politik verloren haben oder sehr viele Menschen das Vertrauen in die Politik verloren haben, gerade junge Menschen, das Vertrauen in Veränderungen, das Vertrauen in ja generell auch Menschen, weil sie einfach gesehen haben, was Menschen eben auch anrichten können. Also ich sehe es zumindest in meiner Familie, dass kaum jemand mehr wirklich wählen geht, was natürlich ein großes Problem ist, gerade, also das ist ja überall in jedem Land ein Problem, wenn du nicht wählen gehst, weil das ist ja schon ein Privileg und das wissen wir hier in Deutschland ja nun mal auch. Und Libanon ist ja auch eine Demokratie, auch wenn das jetzt von außen oder viele gar nicht wissen, aber es ist eigentlich, also es ist eine Demokratie und es gibt Wahlen. Es ist nun mal die Frage, wann finden sie statt und können sich die Politiker darauf einigen und ist der eine korrupt oder der andere nicht und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ist es eigentlich eine Demokratie. Die Menschen können wählen und haben auch Macht als Volk. Aber was ich ja auch im Buch beschrieben habe, ist gerade jetzt in Bezug auf Libanon, was ich eben auch immer so faszinierend daran finde, ist diese, ich sage immer, libanesische Resilienz, die ja auch in dieser Region sehr bekannt ist, aber eigentlich auch diese Resilienz kannst du ja auch auf alle anderen Länder dort irgendwie anwenden. Einfach ja, das durchzustehen, solche Kriegszustände und Krisen und trotzdem dann irgendwie Humor zu behalten. Also gerade im Libanon sehe ich das, wie gesagt, ne? Also dass man natürlich dann sehr zynisch wird, das kann ich auch verstehen. Sehr viel schwarzer Humor, einfach weil das irgendwie einen dann immer noch durch den Tag bringt. Und aber eben libanesische Resilienz, eben meine ich auch damit zum Beispiel jetzt nach dem 4. August 2020, als diese krasse Explosion war am Beiruter Hafen, die jetzt nicht, es war jetzt kein Kriegszustand oder irgendwas oder da ist einfach diese Silos explodiert, wo man bis heute nicht wirklich ganz genau weiß, woran das jetzt lag. Ist auch bis heute nicht wirklich aufgeklärt worden. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Regierung das nicht möchte, weil sie wahrscheinlich da auch irgendwie ihre Finger im Spiel hatte. Also von daher. Aber am 4. August ist das passiert. Es sind, wenn ich mich recht erinnere, wie über 250 Menschen gestorben. Hunderttausende obdachlos geworden, unter anderem auch einige Freunde. Ein Cousin von mir ist auch beinahe gestorben, der hatte einfach nur Glück, das erzähle ich auch im Buch. Und am nächsten Tag oder kurz danach, würde ich fast sagen, standen die Menschen auf der Straße und haben angefangen, sauber zu machen. Und du hattest ich war nicht da, aber ich weiß das von Menschen, die dort waren, die mir das erzählt haben, dass die Stadt, also wenn du in Beirut warst, hast du ein Klirren gehört. Die Stadt klang nach Klirren, weil die Menschen angefangen haben, sauber zu machen und die Glasscherben wegzukehren. Und das muss ein ganz, ja, wie soll ich sagen, mystisch, magisches Geräusch, gleichzeitig auch erschreckendes Geräusch gewesen sein und auch so eine komische Stille trotz allem, weil alle im Schockzustand waren. Und ich glaube, das hat auch was mit Schock zu tun, weil die Menschen, ne, also im Schockzustand dann auch manchmal einfach gar nicht Emotionen ranlassen und dann erstmal machen und erstmal putzen, so ungefähr. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, Jahre, Monate später kommt dann alles hoch. Und das nenne ich aber trotzdem auch Resilienz, weil die Libanesinnen und Libanesen eben wirklich in den letzten Jahren, Jahrzehnten so viel ausgehalten haben, mitgemacht haben, weil die meisten Kriege und Krisen, die es im Land gab, waren alle Stellvertreterkriege. Also die Hisbollah ist ja nicht Libanon. Das ist ja ein Proxy vom Iran, das wissen wir ja. Die sitzen da, weil der Iran sie, blöd gesagt, da irgendwann mal politisch, religiös eingepflanzt hat, aufgebaut hat, finanziert hat. Und genauso auch wie die Hamas und so weiter. Aber die Libanesen, Libanesinnen wollen ja Ruhe, die wollen Frieden, wie jeder Mensch auf dieser Welt auch. Und genauso auch in Israel, genauso auch in palästinensischen Gebieten, genauso in Syrien und so weiter. Also das ist egal wo. Und das sind einfach Kriege, die zwischen, weiß ich nicht, zwei, drei großen Mächten stattfinden und die finden dann irgendwo statt. Und Libanon war leider ein Land, wo diese Kriege und Krisen stattfanden. Also damals der Bürgerkrieg war ja nicht irgendwie, ja, die hatten nichts Besseres zu tun, sondern das ist ein religiöser, politischer Krieg gewesen, der natürlich auch mit den Nachbarländern zu tun hatte, weil die sich sozusagen, also die verfeindet waren und dann sozusagen im Libanon ausgetragen, ne? Und also natürlich spielt das irgendwie alles zusammen, aber es ist einfach, naja, also du hörst ja, es ist kompliziert, es ist komplex und Ich habe natürlich immer die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird, aber aktuell schaut man da drauf und weiß nicht so recht, wie positiv man sich da noch stimmen kann.
Diese Krisen und Konflikte, die prägen ja einerseits, du hast es ausgeführt, ganz wesentlich die Lebensrealität der Menschen in der Region, aber du wolltest ja andererseits mit deinem Buch auch was machen, damit diese Wahrnehmung dieser Länder nicht komplett dadurch geprägt wird, sondern dass die Menschen eben da auch ein ganz normales Leben leben. Und es gibt ja sowas, wie soll man sagen, wie das Zentrum deines Buches, das ist das Haus deiner Großeltern und auch der Garten, der dem Buch ja seinen Titel gegeben hat. Wie würdest du dieses Haus, diese Atmosphäre beschreiben? Du bist da ja wirklich in jedem Sommer gewesen. Das war ja so die zentrale Anlaufstelle.
Also dieser Ort war für mich immer eine Art Fluchtort auch. Natürlich auch ein Fluchtort, weil ich einfach ein Großstadtkind bin, aus Berlin komme, raus ins Land. Das war für mich dann eben Libanon und weil natürlich mein Vater, der kommt jetzt nicht aus Beirut, aus der Hauptstadt, wo man dann im Grunde dasselbe hat oder ähnliches Großstadtfeeling, sondern wirklich dann aus einer kleineren Stadt, ja, wo es ein bisschen idyllischer ist und am Meer und das kannte ich natürlich so nicht hier aus Berlin und das ist ja ein kompletter Kontrast, also schon allein das Meer natürlich, ne? Also ich musste dann schon eine Weile bis zur Ostsee fahren. Genau, also es war für mich schon immer so ein Zufluchtsort und einfach schon allein auch, dass ich, ich war ja auch immer ein kleines Mädchen, was gerne auch gemobbt wurde in der Schule. Und natürlich war dann Libanon auch immer so für mich so ein Land oder auch ein Ort, wo ich meine große Familie hatte, die mich so akzeptiert hat, wie ich bin und wo das nicht hinterfragt wurde oder wo es egal war, dass ich eine Brille trug, weil alle genauso aussahen wie ich. Das spielt natürlich auch immer eine Rolle dazu und dann natürlich auch einfach die anderen Einflüsse. Also ich meine, ich habe da einfach was völlig anderes erlebt als jetzt in Deutschland logischerweise. Ich war da ja immer mehr, ich habe dann anderes Essen gegessen, ich habe eine andere Sprache gesprochen, andere Sachen gesehen, andere Menschen kennengelernt und und ich bin einfach unheimlich dankbar bis heute, dass mein Vater mir diese Welt gezeigt hat. Also das muss man einfach so sagen, weil ich kenne eben auch Libanesinnen, Libanesen, Halblibanesinnen, Libanesen, wo die Mutter oder Vater oder wie auch immer nicht nochmal zurückgekehrt sind, weil sie zum Beispiel vielleicht auch politisch Verfolgte waren oder irgendwie Probleme haben mit der Familie dort oder was auch immer oder einfach es nicht mehr können oder wollen aus verschiedenen Gründen. Und ja, da würde mir ja ein enormer Teil meiner Biografie, meiner Identität fehlen und dafür bin ich sehr dankbar und vielleicht wollte ich das auch mit dem Buch meinem Vater ein bisschen zurückgeben, ne? Also weil ich natürlich auch seine Heimat dort beschrieben habe und seine Heimat eine Plattform gegeben habe und weil ich ja auch weiß, wie schön es dort ist und trotz dieser ganzen Umstände drumherum, aber wenn du dann dort bist, kriegst du ja von vielen gar nichts mit und ich könnte auch jetzt einfach dahin fliegen ohne Probleme. Das ist natürlich immer also von hier aus gesehen immer nicht verständlich, aber es funktioniert und es ist auch nicht gefährlicher als sonst wo. Und es sind auch immer so Klischees, ne? Also, beziehungsweise auch so Gespräche, die ich manchmal hatte, dass dann, also gerade zu meiner Generation, wenn dann Menschen oder junge Leute dann irgendwie nach Kolumbien gefahren sind und dort Roadtrips gemacht haben, das wäre so für mich völlig unverständlich. Also ich hätte ultra Angst, in Kolumbien irgendwie alleine rumzufahren oder mit zwei Leuten oder wie auch immer. Weil ich finde, das ist aber auch mein Klischee oder meine Vorurteile, die ich von Kolumbien habe, wie man mal sieht. Was ich weiß, dass eben dort Menschen auf offener Straße erschossen werden, Drogenkartells, so diese ganzen Machenschaften, das gibt's im Libanon jetzt so nicht. Und also in dem Sinne. Und da rennen die Leute dir eher hinterher, wenn du dein Portemonnaie verloren hast. Also ich habe sowas noch nie erlebt dort. Das ist, also ich habe mich da immer sehr sicher gefühlt, auch als Frau. Aber klar, man muss immer mit offenem Blick durch die Welt gehen. Aber ich habe mich einfach dort immer sehr sicher gefühlt und sehr, sehr aufgehoben und bin einfach unheimlich gerne mal da und kann das wirklich dann auch genießen, wenn ich dort bin.
Du hast jetzt mehrmals auch deine Eltern erwähnt und ich finde tatsächlich, dass du deren Geschichte sehr schön und auch sehr eindrücklich schilderst. Du musst ja sehr viel mit ihnen geredet haben für das Buch. Hast du dabei nochmal was Neues erfahren? Also so warst du irgendwann mal baff und hast gesagt, irgendwie, ach, das wusste ich ja gar nicht, habe da ja noch nie erzählt.
Auf jeden Fall. Also es sind dann manchmal auch nur so Kleinigkeiten gewesen und also es tat uns als Kind-Eltern-Beziehung auch sehr gut, dass wir mal so viel geredet haben über diese Zeit und auch wie meine Eltern ja groß geworden sind, wie sie studiert haben, wie sie sich kennengelernt haben. Also natürlich wusste ich einige Sachen vorher schon, aber man weiß es immer nie genau oder man weiß immer nur so Fragmente oder dann vergisst der eine irgendwie die Geschichte. Und für das Buch wollte ich natürlich möglichst viel wissen und viel aufnehmen. Ich glaube, was für mich am wichtigsten war, was ich dann jetzt am Ende mal so richtig erfahren habe, war, warum ich zum Beispiel Libanesisch oder Arabisch nicht so gut kann, weil ich das meinem Vater lange vorgehalten habe. Ich dachte immer, er hätte keine Lust gehabt oder Hemmungen gehabt, mit mir Arabisch zu reden. Aber eigentlich war es ganz einfach insofern, dass meine Mutter war ja schon fertig mit dem Studium, als ich dann geboren bin und mein Vater eben noch nicht. Und mein Vater oder meine Eltern hatten ja in Leipzig studiert und meine Mutter ist dann aber schon zurück nach Berlin gezogen. Das heißt, mein Vater ist immer gependelt zwischen Berlin und Leipzig und hat mich natürlich nicht ständig gesehen. Und
konnte nicht ständig mit mir kommunizieren, weil er einfach nicht da war und ich natürlich, also gerade wenn du ein Baby bist und ein Kleinkind, dann ist das natürlich essentiell, dass du diese Sprache von sehr früh an lernst, logischerweise. Und er hat mir dann immer nur erzählt früher, dass er das dann irgendwann mal probiert hat, als ich, glaube ich, 2 Jahre alt war oder sowas. Also ich glaube, kurz bevor wir in den Libanon fahren wollten, das erste Mal, und hat dann irgendwie, also das Wort Hund gesagt, auf Arabisch Kalb. Und ich hätte ihm nur den Vogel gezeigt. Und dann hat er es eben auch nicht nochmal probiert oder irgendwie, ne, wie das dann so ist mit 2 Jahren da. Also ich habe es ja auch nicht verstanden und gedacht, was sagt er da? Und und ich habe immer gedacht, die Jahre, er hat irgendwie Hemmungen gehabt oder er wollte nicht, dass ich Arabisch spreche oder lerne oder meint es gar nicht böse, ne, sondern so. Und im Endeffekt hat er mir das dann eigentlich nochmal richtig erklärt und gesagt, naja, er war einfach auch nicht da, also er konnte ja auch gar nicht so viel mit mir reden und da reicht es auch nicht, wenn du dann mal ein paar Stunden am Wochenende da bist oder da hat man ja jetzt auch noch nicht so viel telefoniert oder so, da gab es ja keine Smartphones, ne, also 80er Jahre, 90er, genau, also das war, glaube ich, auch ganz gut, dass ich das jetzt so im Nachgang auch mal richtig jetzt weiß für mich und das auch für mich so gedanklich mal abschließen kann und genau.
Du schreibst im Buch, dass dein Vater, wenn er im Libanon aus dem Flugzeug gestiegen ist, quasi ein anderer Mensch war. Wie würdest du den Unterschied quasi zwischen dem Berlin-Papa und dem Libanon-Papa beschreiben?
Naja, also ich glaube, wenn er das jetzt hören würde, würde er mal sagen, hey, das ist doch gar nicht so und warum erzähle ich das und so, das ist doch alles Blödsinn. Naja, also ich fand das immer lustig, wenn mein Vater, also bei der besagten Stelle, das war 2022, eben beim letzten Mal, da habe ich ihn vom Flughafen abgeholt und mein Vater ist auch so jemand, der dann immer aus dem Flugzeug steigt und sich dann über seine Landsleute erstmal ordentlich beschwert, vor allen Dingen, weil die irgendwie im Libanon immer ganz gerne klatschen quietschen, wenn das Flugzeug landet. Das sind auch immer so Sachen. Und generell einfach dann immer furchtbar genervt ist von allen. Und dann sage ich immer, er ist ja deutsch geworden. Ja, und dann findet das aber so langsam statt, habe ich das Gefühl. Und das ist dann schon manchmal einfach nur optisch. Also das ist dann einfach, wenn er dann in der Wohnung ankommt, in der Stadt, und dann, ja, so langsam diese Atmosphäre wiederkommt und so die Temperatur und so weiter und sich da seine Melone holt und die natürlich viel besser schmeckt im Libanon als in Deutschland. Dann zieht er dann seine kurzen Hosen, seine Unterhemden und dann hat das auch immer schon so einen optischen Effekt. Und so läuft mein Vater auch privat in Deutschland jetzt bei so einer Hitze rum, aber das war schon manchmal immer sehr auffällig und ich fand das irgendwie auch schön und natürlich auch einfach diese Veränderungen, sag ich jetzt mal, auch im Temperament oder in der Art und Weise, wie er natürlich dann jetzt auch redet, weil er redet ja dann in seiner Muttersprache und das sieht man ja dann und das spürt man ja auch. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du jetzt in deiner eigentlich zweiten Sprache sprichst und dich ausdrückst. Also ich meine, mein Vater kann sehr gut Deutsch, gar keine Frage, aber trotzdem ist das ja in ihm drin und ich mag das einfach auch, wie er dann so drauf ist, wenn er Arabisch redet und weil ich finde, da ist er dann noch mal sehr bei sich und noch mehr er so und ich mag das einfach und ich mag auch, also vielleicht liegt es auch an der Sprache, ich spreche auch sehr gerne Libanesisch, Arabisch, wenn ich kann und weil das, also andere Sprachen einen einfach verändern, also ne, weil das ist natürlich ein ganz anderes Temperament, ganz andere Mimik, Gestik und das sieht man dann einfach, ja.
Die langen Gespräche mit deinen Eltern sind ja so ein Teil, der in das Buch eingegangen ist. Man kriegt in deinem Dankwort so ein bisschen einen Eindruck davon, wie aufwendig das auch gewesen sein muss. Und du hast das Buch ja zusammen mit jemand anders geschrieben, mit Nana Heidmann. Und wir reden hier im Podcast immer auch so, ja, versuchen so ein bisschen so einen Werkstattbericht zu geben. Wie war das in eurem Fall ganz praktisch? Wie läuft es ab, wenn man gemeinsam an so einem Projekt sitzt?
Naja, Nana ist dann vor allen Dingen dann auch dazu gekommen, weil ich ja, wie gesagt, schwanger wurde und dann natürlich auch in der Zeit, wo es dann irgendwann nicht mehr so gut ging, dass ich dann irgendwie viel arbeiten konnte oder mir körperlich nicht mehr so gut ging oder eben dann natürlich auch um die Geburt herum, logischerweise und auch danach, da konnte ich einfach nichts machen und wollte natürlich auch nicht. Und da war sie dann sehr wichtig und hat mir natürlich da auch sehr geholfen und dann auch für die, also sag ich mal, bis zum Ende, weil sie hat natürlich im Grunde alle Geschichten, alle Transkripte, also alles, was an Material auch da war und was auch schon geschrieben wurde und geschrieben war, ich sag mal, auch so ein bisschen sortiert. Und das tat mir ganz gut, weil ich glaube, das ist, ich weiß nicht, also das fiel mir tatsächlich am schwersten, eine Struktur zu finden und auch auszuwählen, weil das ging ja über, also das ist ja eine Geschichte über mich und meine Familie. Also ich weiß gar nicht, wie ich das auswählen soll, weil was ist jetzt spannend, was ist jetzt nicht spannend, was finden also Menschen von außen toll, spannend, keine Ahnung, lustig und so weiter. Und ich fand das unheimlich schwierig auszuwählen. Und meine Lektorin war dann natürlich auch eine enorme Hilfe und alles, aber das war halt so ein Ding der Zusammenarbeit und das war sehr, sehr gut. Und Nana war deswegen auch sehr toll, weil sie auch halb, also Migrationshintergrund hat. Also sie ist auch halb Ossi und halb armenisch. Und deswegen haben wir uns sofort verstanden. Sie hat diese ganzen Debatten verstanden. Sie hat nochmal eine andere Perspektive auch gehabt oder mitgebracht, aber wir haben uns blind verstanden, weil wir ja quasi eine ähnliche Biografie haben, nur mit anderen Ländern. Aber das hat sofort gefunkt und dadurch lief das dann auch sehr gut. Und ich war ja natürlich dann auch mit dem Kind viel beschäftigt und dadurch hat sie mir da sehr geholfen und bin da sehr dankbar, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es dann wirklich so geschafft hätte, wenn ich sie nicht an meiner Seite noch gehabt hätte zusätzlich, ja.
Ich stelle es mir tatsächlich auch gerade bei einem Buch, wo es so stark ums eigene Leben geht und Dinge, die einen persönlich betreffen, stelle es mir schwierig vor, dazu eben so ein Materialverhältnis zu entwickeln. Also das ist jetzt irgendwie ein Stoff, den knete ich und forme ihn um und strukturiere ihn und schiebe Versatzstücke hin und her. Ich könnte mir vorstellen, dass einem das einfacher fällt, wenn es jetzt irgendwie einfach ein Sachthema
Ja,
ist,
genau.
dass man sich erschließt, als
Ja.
wenn es um das eigene Leben geht.
Ich fand's wirklich schwer, weil das Problem ist, ich hätte, was ich auch am Anfang schon meinte, ich hätte gerne noch 50.000 andere Geschichten erzählt, die ich wichtig finde, aber man muss ja dann irgendwie auswählen und da muss man auch gucken, ne, was passt so in die Dramaturgie oder was ist für jetzt, sag ich mal, auch Deutschland spannend und nicht jetzt irgendwie insgesamt oder für mich vielleicht persönlich, aber ja, also das ist, ja, also gerade wenn es um einen selbst geht, das ist ja genauso, wenn du dich selbst kritisieren sollst. Ich finde das ja, wie soll denn das gehen? Also da ist man doch dann immer kritischer mit sich, logischerweise. Also deswegen sind so Blicke von außen, finde ich, oder fand ich damals sehr wichtig, auch von meiner Lektorin, ja.
Ich würde abschließend gerne nochmal auf einen persönlichen Aspekt zu sprechen kommen, den du vorhin schon mal so ein bisschen angetippt hast. Du schreibst relativ am Anfang im Buch, dass die Tatsache, dass dein Vater aus einem anderen Land kam, lange in deinem Leben keine Rolle gespielt hat, also dieser Migrationshintergrund. Und erst als Erwachsene hättest du dich zum ersten Mal abgewertet und fremd gefühlt. Wie kam das dann, dass du diese starke Bindung an das Land deines Vaters entwickelt hast, das du ja im Grunde nur aus den Sommerferien kanntest?
Also wahrscheinlich hat diese Abwertung oder Zuschreibung dazu beigetragen, weil, und ich glaube, das findet ja auch in Ostdeutschland statt, in den letzten Jahren, wenn Dinge abgewertet werden, die deine Identität ausmachen, deine Biografie ausmachen, dann fühlt man sich, oder dann zieht es einen vielleicht noch mehr dahin, also ohne, dass man es aufhalten kann. Also das sehe ich und das merke ich, das höre ich bei ganz vielen, denen es so geht wie mir. Und ich bin der Meinung, dass eigentlich die Zuschreibung und wirklich Abwertung oder auch, jetzt muss gar nicht nur Abwertung, es kann ja auch also positive Zuschreibung sein, ne? Also dass das tatsächlich gefördert hat, dass man sich damit mehr identifiziert, mehr darüber berichten möchte, sich dem mehr zugehörig fühlt. Und das betrifft bei mir jetzt nicht nur Libanon, sondern auch irgendwie auf eine Art, jetzt nicht Ostdeutschland, aber diese Ostsozialisierung. Also ich bin ja zwar in der DDR noch geboren, aber ich habe die DDR so nicht miterlebt, logischerweise, weil ich noch viel zu klein war. Aber diese Ostsozialisierung, diese Werte, Erlebnisse, Erfahrungen meiner Eltern, meiner Großeltern, meiner Familie, die kann mir ja niemand nehmen. Die habe ich ja gehört, gelernt, mitbekommen bis heute. Also die Ostdeutschen reden ja ständig über Ostdeutschland oder über Ost-West. Also die sind ja also wirklich sowohl positiv wie negativ. Und in Westdeutschland redet man ja nicht viel über Ostdeutschland. Also nur, wenn es irgendwie mal medial ein Thema ist oder wenn die AfD wieder zu stark geworden ist oder wenn die Ostdeutschen wieder alle total dumm sind oder keine Ahnung was. Also es ist ja meistens eher was Negatives und wundern sich dann, dass die Leute dann irgendwie sich da, ich sag mal, so ein bisschen isolieren oder meckern oder sagen, ja, ihr da drüben, ne? Also Zuschreibungen und Abwertungen sind ja nie gut. Also ich verstehe das auch gar nicht, weil das ja immer die Menschen voneinander wegtreibt, meines Erachtens. Und ich finde, das ist auch der größte Fehler, der gemacht wurde in den letzten Jahren, sowohl für Menschen oder generell Menschen, die irgendwie aus anderen Ländern gekommen sind oder auch eben Ostdeutsche und so weiter. Und ich würde auch sagen, dass die Medien da auch Verantwortung haben und sicherlich auch ganz viele Fehler gemacht haben. Also vielleicht gerade, also früher, wo natürlich ganz viel, ne, wurde ja von Dunkeldeutschland gesprochen und von der Zonengabi und weiß ich was und ja, da drüben gab es Bananen und hier nicht und so, was ja totaler Blödsinn ist, weil natürlich gab es im Osten noch Bananen, also nur mal so dazu, aber dieses die anderen und wir und so, das ist einfach immer schlecht, immer schwierig und sich dann zu wundern, ja, was haben die denn da, warum sind die denn jetzt beleidigt, so, da denke ich so, Leute, ey, ihr wart alle im Kindergarten, das kennt man doch, also warum müsst ihr denn jetzt im Erwachsenenalter wieder zurück in den Kindergarten gehen, sorry, wenn ich da jetzt so rede, aber ich kriege da wirklich einen dicken Hals mittlerweile, weil ich sehe das ja jetzt aktuell in der Politik auch und wie geredet wird über andere Menschen und andere Gruppen und auch zwischen Männern und Frauen. Also da kann ich jetzt, glaube ich, das Feld extrem weiten und es macht einen wirklich traurig und Ja, auch irgendwie ohnmächtig, weil man irgendwie denkt so, okay, wir haben jetzt wirklich wichtigere Dinge zu tun, also unter anderem die Demokratierenten, als jetzt die ganze Zeit zu sagen, ja, die da drüben, die sehen komisch aus, deswegen mag ich die nicht und deswegen sind die jetzt doof. Also, ja, na und, dann sehen die halt komisch aus. Du, wenn sie dir nichts tun, dann lass sie doch in Ruhe. So, also dann, die lassen dich doch auch in Ruhe. Also dann geht doch, mach doch einfach dein Leben, die machen ihr, also so, ne, also ich will da jetzt auch nicht ausarten. Ich könnte da, glaube ich, jetzt stundenlang drüber reden, weil mich das wirklich wütend macht. Und ja, also das, und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich bin der Meinung mittlerweile und auch jetzt nach dem ganzen Buch und so weiter, dass ich glaube, dass das damit anfing und eben diese Zuschreibung, auch Abwertungen und ich meine, als ich bei den Tagesthemen anfing und dann da stand erste ostdeutsche Tagesthemen-Moderatorin, dachte ich auch so, ist das jetzt euer Ernst? Also das war ja auch eine große Diskussion dann tatsächlich, ob man das jetzt wirklich so sagen kann und weil ich mich ja so nicht gesehen habe und ja und dann wird das aber natürlich aufgegriffen, dann wird man dazu befragt und so, ne, und dann muss man sich damit ja auch beschäftigen, weil die Leute einen ja fragen, also dann muss man sich mit seiner Identität beschäftigen und immer weiter. Und also eigentlich bist du dann irgendwie so ein bisschen dazu verdammt, dann dich weiter mit dir und deiner Identität und Biografie zu beschäftigen. Das ist jetzt auch nicht immer schlecht, aber so ist das, glaube ich, alles schleichend entstanden. Ja.
Also in deinem Fall hat die Beschäftigung mit der eigenen Identität auf jeden Fall zu einem sehr lesenswerten Buch geführt.
Das freut mich.
Ich habe vorhin, glaube ich, den Verlag vergessen. Das ist Ullstein Extra. Und ich würde dich zum Schluss bitten, noch ein Sachbuch vorzustellen, das dir selber gut gefallen hat.
Ja, ich habe das Sachbuch, das ist jetzt auch nicht ganz neu. Ich bin jetzt nicht mal sicher, ob das 1 oder 2 Jahre alt ist. Das doppelte Deutschland, wie wir die deutsche Teilung überwinden können, von Ursula Weidenfeld. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt.
Ja,
Genau, ist.
die ist auch Spiegel Online-Kolumnistin,
Ja,
oder?
also ist auch Wirtschaftsjournalistin, genau, und auch schreibt viel und beobachtet viel so deutsche Transformationsprozesse. Und ich fand das ein sehr tolles Buch schon allein, weil sie eine Westdeutsche ist, also das betone ich jetzt hier mal so, die aber sehr differenziert und sehr klug über beide Seiten schreibt, über die Historie und ja, so auch, also es ist ein tolles Buch, weil es eben die Geschichte und die Gegenwart verbindet und eben auch ein Plädoyer für Empathie und gegenseitiges Verstehen ist und nicht jetzt nur so auf die eine oder die andere Seite hämmert, ne, und sagt, die haben das schlecht gemacht und das, das und das. Und ich finde es vor allen Dingen auch toll, weil es auch so konkrete Vorschläge gibt und nicht jetzt nur einfach analysiert und diagnostiziert, weil das ist ja auch immer schwer. Und ja, und es ist natürlich zeitgemäß einfach, ne? Also deswegen sage ich ja, es ist egal, ob es jetzt vor 2 Jahren oder einem Jahr, aber du kannst es heute immer noch veröffentlichen. Und nur mal so als Beispiel, ich hatte mir so ein paar Zitate rausgeschrieben, die ich sehr spannend finde und sicherlich einige provokativ, also sehen sicherlich einige provokativ oder so, aber ich fand es sehr interessant, dass mal das jemand geschrieben hat. Und zwar, die Bundesrepublik stabilisierte die DDR finanziell und destabilisierte sie mental. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, weil eben auch immer vergessen wird, so ein bisschen. Also auch im Nachgang dann natürlich, was mit den Menschen dann mental auch passierte. Und das meine ich auch mit diesem Wort Abwertung. Wenn du ihnen immer ihre Identität, ihre Biografie absprichst, dann würde ich sagen, zieht man sich erstens sehr gerne zurück, isoliert sich, weil man eben das auch nicht mehr erfahren möchte, diese Abwertung. Und man glorifiziert und romantisiert dann sicherlich auch gerne dann die alte Zeit DDR oder was weiß ich, irgendwelchen anderen alten Zeiten, siehe Nazis, wo wir wissen, das ist natürlich jetzt nicht so gewesen, wie sie das dann vielleicht jetzt heute sehen. Und das ist natürlich gefährlich. Und deswegen finde ich alles, was irgendwie Menschen abwertet oder ihnen ihre Identität abspricht, nicht in Ordnung. Und das ist genauso, wenn du jetzt jemanden, einem Libanesen sagst, dein Land ist, ja, ihr seid ja alle Hinterwäldler, weil ihr reitet ja alle noch auf Kamelen. Ja, also, nee, dann fahr mal hin und dann schau dir mal an, Libanon hat eins der besten Gesundheitssysteme in der ganzen Region, wenn nicht sogar besser als in Deutschland. Also, das fand ich zum Beispiel einen sehr prägnanten Satz, unter anderem. Und also kann ich sehr empfehlen, dieses Buch.
Vielen Dank für die Empfehlung und vielen Dank, dass du da warst. Und wer das Buch noch nicht gelesen hat, wird jetzt auf jeden Fall sehr neugierig sein, den Libanon kennenzulernen. Vielen Dank nochmal.
Ja, danke dir, Christoph.
Das war Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.